Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist eine ernste Sache, dass wir heute hier draußen stehen. Denn es ist uns ernst mit unserer Kirche, von der jede und jeder von uns hier ein Teil ist.
Nur eben kein Gleichberechtigter. Gut, also alle zahlen gleich viel Kirchensteuer, mitmachen dürfen aber eigentlich nur die Männer. Priesterinnen, Bischöfinnen oder vielleicht sogar mal eine Päpstin. Gibt's nicht, geht nicht, hat der liebe Gott so nicht vorgesehen. Naja, oder die Männer, die bei den Katholiken traditionell die Macht haben. Und dagegen gehen katholische Frauen gerade an hunderten Orten gleichzeitig auf die Straße, so wie eben gerade gehört in Münster am Muttertag. Das war die Initiatorin von Maria 2.0, einer Protestaktion, und sie sagt, wir haben die Nase voll von leeren Versprechen und wollen eben nicht länger hingehalten werden. Warum das plus minus 2000 Jahre gedauert hat und wie viel Schmackes der Protest jetzt hat, darüber reden wir gleich. Und die Bundesbildungsministerin will, dass Azubis genug Geld zum Leben haben und will das über einen Mindestlohn regeln. 515 Euro im Monat. Ob das reicht und wie der Alltag einer Azubine so aussieht? Na, wer könnte das wohl am besten erzählen? Eben, der Tag am 13. Mai 2019 mit Sarah Zerback, ausgebildeter Podcast-Hostess. Guten Tag. Glocken läuten? Dürfen sie. Oder wie in Münster oder hier in Köln zum Beispiel auch als Türmerin arbeiten. Heißt heutzutage hauptsächlich als so eine Art Guide durch die Kirche führen. Ach ja, und Kaffee kochen dürfen sie natürlich auch. Aber Priester sein, das dürfen nur Männer. Und vieles andere auch. Und dagegen protestieren viele Katholikinnen in Deutschland in dieser Woche und gehen eben nicht in die Kirche zum Gottesdienst, sondern stehen davor. Und sie leisten auch sonst nichts, was Frauen in der katholischen Kirche sonst so tun. Ehrenamtlicher meistens. Streik wollen sie das selbst nicht nennen. Es ist eine Protestaktion, die aufrütteln soll und die so ganz nach dem Geschmack meiner Kollegin Christiane Florin ist. Das weiß ich, weil sie vor 2 Jahren ein Buch geschrieben hat. Weiberaufstand heißt das. Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Das hat mich, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es bemerkt haben, auch zum Titel dieser Podcast-Episode inspiriert. So, Maria 2.0 nennen die sich und die gehen jetzt also für die Gleichberechtigung auf die Straße, Christiane. Warum hat denn Maria 1.0 das so lange mit sich machen lassen?
Maria 1.0, also die klassische katholische Maria, ist ja das Vorbild eigentlich für Frauen, die demütig sein sollen, die opferbereit sein sollen, die alles hinnehmen sollen, ohne sich zu beklagen. Und wenn sie dann ein bisschen was kriegen, sollen sie dankbar sein. Aber dass das jetzt erst so auffällt, muss man natürlich sagen, es war jahrhundertelang auch ja in anderen Bereichen der Gesellschaft üblich, dass Frauen nicht dieselben Rechte hatten wie Männer. Also da war die katholische Kirche gar nicht besonders. Die ist auch nicht besonders für die Religionen. Aber jetzt fällt es auch stark auf durch die Diskrepanz zum Rest der Welt da draußen oder zumindest zur Gesellschaft in Deutschland, wo es ja nun doch langsam üblich wird, dass Frauen eben auch das werden können, was Männer werden können.
Ja, seit 100 Jahren dürfen die sogar wählen.
Dürfen die sogar wählen, ja. Und in der katholischen Kirche ist es aber so, dass die nicht einfach nur langsamer ist als die Welt da draußen, dass die auch nicht nur stehen geblieben ist, sondern auch ein paar Schritte zurückgegangen ist. Es ist vor 25 Jahren vom damaligen Papst Johannes Paul II. Definitiv, wie er schreibt, endgültig entschieden worden, dass die katholische Kirche gar nicht die Befugnis hat, Frauen zu weihen. Das ist formal, glaube ich, kein Dogma, es wird zumindest drüber gestritten, aber es ist eben eine, wie er sagt, endgültige Aussage, also mit hoher Verbindlichkeit. Und daran sieht man ja, da wird nicht einfach nur gesagt Nein, sondern da wird gesagt Nein und niemals für alle Ewigkeit. Also es wird ganz bewusst der Weg eingeschlagen, eine Gegenwelt zur Welt da draußen aufzumachen. Gegenwelt zur Emanzipation und Gleichberechtigung.
Da gab es ja auch vor kurzem, wenn ich mich recht erinnere, gab es ja auch nochmal das Nein aus Rom. Ich glaube, im letzten Jahr war das. Also das wird ja immer wiederholt. Also im Kirchenrecht ist es nicht vorgesehen, dass Frauen eben Priesterin werden, Bischöfin, Päpstin gar?
Ja, also im Kirchenrecht steht ganz eindeutig, die heilige Weihe, und damit ist die Priesterweihe gemeint, empfängt gültig nur ein getaufter Mann. Da steht also nicht eine getaufte Person. Das könnte man sich ja auch vorstellen. Und die Weihe ist in der katholischen Kirche eben immer noch der Schlüssel, der Zugang, und wie man glauben soll, auch die Befähigung für Entscheidungspositionen. Es ist aber nicht so, als würden die Unterschiede nur gemacht, wenn es um die Weihe geht. Auch bei nicht geweihten Personen wird unterschieden zwischen dem, was Frauen dürfen und was Männer dürfen oder Jungs dürfen und Mädchen dürfen. Also es ist zum Beispiel bei Messdienerinnen so, die sind ja nun seit einiger Zeit erlaubt, seit Anfang der 90er Jahre. Aber wenn ein Priester sagt, ich möchte keine Messdienerinnen, dann kann der das durchziehen. Dann kann der sagen, ich möchte die nicht und fertig. Wohingegen das bei Messdienern nicht geht. Denn Messdiener gelten immer noch als Rekrutierungsgruppe für die künftigen Priester. Also auch daran sieht man, es geht nicht einfach nur um die Weihe, sondern es gibt meiner Ansicht nach, ist meine Interpretation, ein tiefgreifendes Misstrauen gegenüber Frauen. Auch immer noch das Gefühl, man muss die irgendwie kontrollieren, man darf die nicht zu nah an den Altar lassen. Und alles, was mit Gleichberechtigung zu tun hat, wird in der katholischen Kirche, in den offiziellen Dokumenten, als Gleichmacherei diffamiert. Das ist mir bei den Reaktionen auf das Buch auch aufgefallen. Ich bin ja doch durch knallharte Recherchen zu der Erkenntnis gekommen, dass es Frauen schon so lange gibt wie Männer.
Ach, guck mal.
Ja,
wie hast du das rausgefunden?
Ja, das war nicht leicht, aber ich habe es rausgefunden. Und auch auf jeden Fall länger, als es Bischöfe gibt. Aber in der katholischen Kirche werden eben Frauen noch so behandelt, als seien die gerade erst entdeckt worden, als müsse man denen stark misstrauen, als seien die so ein Gefahrengut. Und deshalb ist das auch ein Thema, bei dem man irrsinnige Reaktionen bekommt, wenn man sich damit beschäftigt. Also ich habe Äußerungen gehört, wie eher könnte man ein Goldfisch weihen als eine Frau oder die Weihe perlt an Frauen ab. Also da ist irgendetwas noch, was gar nicht mehr so explizit in den Dokumenten steht. Ja, man kennt ja, Jesus war ein Mann und die Apostel waren Männer. Also diese Argumente kennt man ja, die kann man ja noch theologisch einigermaßen herleiten. Die wären ja noch einigermaßen, auch wenn ich die nicht teile, aber noch vernünftig. Aber da ist eben auch viel Irrationales, also viele Neurosen oder alte Motive von kultischer Unreinheit und all das schwingt noch mit.
Das verwundert mich jetzt auch so ein bisschen, weil ich hätte gedacht, na gut, vielleicht ist es der schiere Machtwille, dass man sagt, na klar, wenn da jetzt die Frauen kommen, die nehmen uns ja was weg. Aber das klingt ja wirklich nochmal nach einer ganz anderen Motivation.
Ja, Macht ist es natürlich auch. Also über Macht wird in der katholischen Kirche ja nicht so gerne gesprochen. Da wird einfach gesagt, es gibt keine Macht, es gibt nur Dienst und Demut. Das war somit die erste Reaktion, die ich gehört habe, weil der Untertitel meines Buches ja ist, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Da wird einfach gesagt, es gibt es doch gar nicht, die Macht. Aber die gibt es natürlich sehr wohl.
Also dem Mansplaining ja, eiskalt widersprochen.
Und dieses Wort von Johannes Paul II. Von 94 ist ja auch ein Machtwort gewesen. Das heißt ja im Grunde so, jetzt hören wir mal auf mit dieser theologischen Diskutiererei. Das ist jetzt eben entschieden und jetzt ist hier mal Ruhe. Jetzt wird nicht mehr nachgedacht. Jetzt wird nicht mehr diskutiert und ein Argument gegen das andere gestellt. Sondern ich sage jetzt, die Kirche ist nicht befugt. Und das zu entscheiden, dazu bin ich, Papst, befugt.
Und damit eben für die Weltkirche, also die ja nicht nur hier bei uns in Deutschland eine Dependance hat, da geht es ja auch um viele andere Länder, in denen gesellschaftliche Realitäten dann einfach noch ganz andere sind als jetzt bei uns. Und natürlich auch die Stellung der Frau eine ganz andere ist.
Dass die katholische Kirche ein Unterordnungsverhältnis gelehrt hat, also dass sich die Frau dem Mann unterordnen soll, das hat ja auch gesellschaftliche Gründe. Das kannst du ja aus der Botschaft von Jesus nicht so direkt herleiten. Ja, also im Gegenteil, es ist eher so, dass man ja auch zum Beispiel in den Paulusbriefen erkennen kann, dass die Botschaft Jesu eine emanzipatorische Wirkung auf die Frauen hatte, dass die da sich zum ersten Mal wie Menschen behandelt fühlten, was für die damalige Zeit ungeheuerlich war. Und mit den ersten Christen, mit den ersten Gemeinden kommt allerdings auch schon der Gedanke, dass man die Frauen wieder im Zaum halten sollte. Aber wichtig ist, glaube ich, auch noch eine andere Tradition, die es in der katholischen Kirche schon auch gibt, nämlich die der emanzipierten Frau. Es gibt ja Ordensfrauen, es gibt machtvolle Äbtissinnen, die genau dieser gesellschaftlichen Unterdrückung entflohen sind, indem sie ins Kloster gegangen sind und dort eben eigenständig sein durften, nicht heiraten mussten, sich einem Mann zumindest nicht unterordnen mussten. Also diese Tradition, die gibt es schon auch. Es war nicht immer nur Anpassung ans Patriarchat. Aber das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten durch die Kirche des 19. Jahrhunderts, die jetzt eben aufrechterhalten wird.
Zumal es ja auch, das fällt mir dabei auch noch ein, es gibt ja auch Kirchenämter, die sind für Frauen freigegeben, aber werden eben trotzdem nicht an sie vergeben, weil man da eben sagt, auch wenn es einen Mann dafür gibt, dann soll der das doch mal lieber machen.
Welche meinst du da?
Verwaltungsstellen zum Beispiel bei einem Bischof oder im Ministerrat.
Also das ist ja eines der Ergebnisse der letzten Frühjahrsvollversammlung, dass die Bischöfe beschlossen haben, sie wollen Leitungspositionen in den Verwaltungen der Bistümer zu 30% mit Frauen besetzen, also eine Frauenquote. Meiner Ansicht nach ist das aber ja eine Ablenkung davon, dass man diese Weihefrage nicht anders beantworten will als bisher.
Kleines Zückerchen.
Ja, das ist ein kleines Zückerchen, weil es de facto eben noch so ist, dass Entscheidungspositionen an die Weihe gebunden sind. Und für mich bleibt eben nach wie vor auch diese Frage, warum wird da um diese Weihe ein solcher Tanz veranstaltet, dass man im Grunde bis heute ja noch sagt, Frauen sind der Weihe nicht würdig. Das steckt ja dahinter. Und diese strukturelle Benachteiligung, die merken auch Frauen, die gar nicht geweiht werden wollen. Man spürt einfach, Frauen und Männer werden nicht gleich behandelt und man trifft im günstigsten Fall auf einen gönnerhaften Kleriker, der sagt, oh, darf ich Ihnen meinen Frauenförderplan zeigen und möchte dann dafür auch noch Lob und Dankbarkeit. Aber für mich war eines der Ergebnisse aus der Befassung mit dieser Geschichte, es geht, glaube ich, nur, wenn man den Schalter umlegt, auch als Katholikin und sagt, nein, ich muss nicht dankbar sein dafür, dass es Messdienerinnen gibt und Pastoralreferentinnen und Verwaltungsleiterinnen, sondern man muss sich noch einen gewissen Zorn dafür bewahren, dass eigentlich Selbstverständlichkeiten vorenthalten werden. Das ist dann schon vergleichbar mit dem Frauenwahlrecht. Da war ja auch der Umschwung eigentlich dadurch, dass es Frauen gab, die gesagt haben, Moment mal, ihr enthaltet uns hier etwas vor. Ihr müsst jetzt nicht so tun, als würdet ihr uns etwas großzügig schenken, sondern Frauen sind auch Menschen.
Und gleichzeitig sind es oft dann gerade die Frauen, die sagen, ach weißt du, wir haben das irgendwie auch gar nicht verdient oder das ist ja gar nicht, das ist ja unser zugewiesener Platz. Ne? Es gibt ja auch viele Frauen,
das ist eben so eine katholische Konditionierung, weil man ja durch die Art, wie die Institution aufgebaut ist, durch dieses hierarchische Prinzip und durch die Tatsache, dass eben Männer Entscheidungen treffen, Bischöfe Entscheidungen treffen, hochrangige Kleriker, weil man ja dadurch immer in der Situation ist, von denen etwas erbitten zu müssen. Also man muss etwas erbitten und dann können die gewähren, aber meistens in dieser Frage gewähren sie eben nichts. Und aus dieser Falle kommt man nicht raus. Aber die Frauen jetzt hier der Aktion Maria 2.0, die sagen ja, und das ist das Interessante daran, ach, wir wollen eigentlich gar nicht warten, bis uns die Herren Bischöfe da was gewähren, sondern wir ermächtigen uns selbst. Wir feiern Gottesdienst ohne Kleriker.
Was würde sich denn ändern, jetzt mal in einem idealen Fall, nehmen wir an, das kommt alles durch. Wie würde sich die Kirche tatsächlich verändern, wenn da Frauen gleichberechtigt wären?
Ich glaube, sie würde schlicht menschenfreundlicher, denn Frauenverächter sind in der Regel auch keine Menschenfreunde. Es wäre ein Zeichen in alle Gesellschaften hinein, in denen Frauen unterdrückt werden. Und die Kirche ist ja nun weltweit tätig. Das wären also eine ganze Menge von Ländern, in die man da wirken könnte. Ich glaube nicht, dass die Kirchenbänke füllt. Das finde ich ist auch nicht ist auch keine legitime Erwartung, denn die hat man an Männer ja auch nicht. Also Priesteramtskandidaten müssen auch nicht nachweisen, dass sie die Kirchenbänke füllen.
Aber idealerweise wäre das
idealerweise schon, aber es geht ja im Prinzip um Menschenrechte, ja, und die hat man oder sie werden einem eben verwehrt. Man muss nicht beweisen, dass man sozusagen der bessere, der erfolgreichere Mensch ist, um Menschenrechte zu haben. Das glaube ich und ich glaube auch, dass es etwas mit dem zu tun hat, was man jetzt heute im neudeutschen Unternehmersprech Diversity nennt, dass einfach Gruppen, die gemischt sind, in denen Männer und Frauen sind, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Herkünfte, dass sie weniger anfällig sind für Machtmissbrauch. Denn das, was wir da mit sexualisierter Gewalt jetzt wissen, das hat ja mit Machtmissbrauch zu tun.
Und das ist ja auch eine der Forderungen eben der Initiatorinnen. Da geht es ja nicht nur um die Gleichstellung, sondern es geht ja eben auch darum, gegen Machtmissbrauch in der Kirche vorzugehen, die Aufarbeitung auch des sexuellen Missbrauchs voranzutreiben, aber zum Beispiel auch das Zwangszölibat abzuschaffen. Das gehört schon auch alles mit in denselben Gedanken.
Ja, die Zusammenhänge sind etwas komplizierter, als man die jetzt hier ein paar Minuten erklären kann. Es geht schon darum, bestimmte Prozesse, ein bestimmtes Machtgefälle, das einfach als gegeben hingenommen wird, nicht mehr als gegeben hinzunehmen. Zu sagen, man kann Nein sagen, man kann widersprechen, man kann Dinge in Frage stellen. Und ich glaube, dass diese Aktion Maria 2.0 natürlich auch ermutigend ist für Männer, auch übrigens für geweihte Männer. Mir haben ja auch auf den Weiberaufstand hin Priester geschrieben und haben gesagt, ich habe eigentlich meine innere Loyalität schon aufgekündigt, aber ich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, muss ich sagen, ich versuche es jetzt erstmal damit qualifiziert zu widersprechen. Und auch das ist ja neu, weil die katholische Kirche ja doch auf dem Prinzip Befehl und Gehorsam basiert.
Aber würden Sie das auch mit Klarnamen und in der Öffentlichkeit machen?
Ja, es setzt sich so langsam durch, dass ein paar das auch mit Klarnamen und in der Öffentlichkeit machen. Viele haben immer noch Angst. Also das, ich habe ja mit den Frauen von Maria 2.0 gesprochen. Die haben mir dann auch erzählt, dass sogar, wenn jetzt es Mitarbeiterinnen der Kirche waren und die haben dann was geliked von Maria 2.0 oder haben einen freundlichen Kommentar drunter geschrieben, dass die dann von ihrem Dienstvorgesetzten angesprochen wurden, welche Häresien sie da unterstützen. Also das gibt es. Das gibt es schon auch noch, aber ich meine, so langsam sind doch ein paar mehr da, die sich trauen.
Trauen, den Mut jetzt haben, da überhaupt was loszutreten, das ist sicherlich ein guter erster Schritt. Der sogenannte Streik, der geht ja jetzt in dieser Woche. Was glaubst du denn, was kann der bewirken? Was rüttelt der jetzt auf?
Die Bischöfe halten sich ja sehr zurück. Also wenn man nochmal dran denkt, man muss bitten und dann kriegt man was gewährt. Also die, die etwas gewähren könnten, die sind ja sehr vorsichtig in ihrem Zuspruch. Oder manche sagen ja auch ganz deutlich, das ist ein Missbrauch des Missbrauchs oder wir wollen doch nicht hier die Kirche neu erfinden und so. Also die halten sich zurück. Aber ich glaube doch, dass diese Aktion, ich würde es gar nicht mal nur Streik nennen, sondern tatsächlich auch eher Aktion, dass diese Aktion ja jetzt schon etwas bewirkt hat, weil ja so viel Resignation auch schon eingetreten war in den vergangenen Jahren. So viele, die gesagt haben, ach, wir haben Gesprächsprozesse geführt und hier ein Papier geschrieben und da ein synodaler Weg oder eine Synode abgehalten und nichts ist eigentlich an konkreten Schritten passiert. Und jetzt sieht man ja zum ersten Mal wieder Hunderte, an manchen Orten ja auch über 1000, auf der Straße, die was machen und zumindest so ein Zeichen aussenden, wir wollen eben nicht austreten oder noch nicht austreten, wir wollen jetzt erstmal auftreten. Dass jetzt am 19. Mai die Priesterinnenweihe beschlossen wird oder dass ein deutscher Bischof sagen würde, so, jetzt aber Priesterinnenweihe.
Ja, oder bald mal eine Päpstin in den
Vatikan. Oder
eine
Päpstin, einzieht. Also das, nein, also da halte ich es doch noch mit Ute Ranke Heinemann in den Vatikan, kommst du nur mit Staubsauger. Das glaube ich jetzt wirklich nicht, aber dass zumindest nochmal dieses Gefühl so einer Selbstermächtigung da ist und dass auch Kirche nicht alleine aus Bischöfen und dem Papst besteht, das ist für viele, die jetzt noch nicht aufgeben wollen, ein wichtiges Zeichen. Ob die Bischöfe das eben jetzt verstehen und sagen, es reicht eben alles noch nicht, was wir jetzt machen, das weiß ich nicht. Und der Papst hat sich ja geäußert und hat ja eher so das ganze Anliegen ins Lächerliche gezogen im Gespräch mit Ordensfrauen vor einigen Tagen. Also da erwarte ich jetzt auch nicht so viel.
Wie klingt das, wenn der Papst sich lustig macht?
Ja, es war, so sagen es die Vatikanbeobachter, es sei eben ein missratener Joke, dass er eben gesagt hat, ja, dann gehen Sie doch raus und gründen eine andere Kirche. Das ist ja jedem freigestellt. Ja, also früher haben große katholische Denker gesagt, Frauen sind nichts anderes als missratene Männer. Jetzt haben wir Päpste, die missratene Witze reißen. Also so richtig viel Fortschritt ist da nicht zu erkennen. Aber es ist eben nochmal typisch. Es geht jetzt auch darum, wirklich zu zeigen, die Seite, die sagt, Frauen sollen eben nicht gleichberechtigt sein, hat ganz schwache Argumente. Und es geht auch ein bisschen darum, glaube ich, die bloßzustellen. Also die stehen ja jetzt doch recht nackt da. Meiner Ansicht nach sind es nicht die Frauen von Maria 2.0, die sich da gerade blamieren, sondern es sind eben die Kleriker, die den Schuss noch nicht gehört haben.
Das kann denen natürlich auf die Füße fallen, ne? Sind wir mal gespannt. Danke dir, Christiane, für deine Einschätzung.
Neue Chancen durch moderne Bildung, lebenslanges Lernen und exzellente offene Forschung und Wissenschaft. Herzlichen Dank.
Och, danke auch, liebe Bundesbildungsministerin. Anja Karliczek heißt sie übrigens von der CDU. Muss man sich jetzt aber auch nicht für schämen, das nicht zu wissen, denn ist auch schon ein Jahr her, diese Antrittsrede im Bundestag. Und seitdem hat man jetzt auch nicht so wirklich viel gehört von der guten Frau. Jetzt aber kommt sie mit einem Plan um die Ecke, der es auch in den Koalitionsvertrag geschafft hat. Azubis einen Mindestlohn zahlen, also auch denen. Und zwar ab dem nächsten Jahr und dann je nach Ausbildungsjahr gestaffelt 515 Euro pro Monat bis zu 620. In dieser Woche sind die Pläne noch im Kabinett und da würde ich jetzt gerne mal hören, wie denn der Alltag einer Azubine eigentlich so aussieht heutzutage. Und deshalb habe ich mich mit Mandy Hoppe verabredet. Sie macht ihre Ausbildung gerade zur Busfahrerin in Berlin bei einem Unternehmen, das mit der BVG zusammenarbeitet. Also im öffentlichen Nahverkehr fährt sie Bus. Hi nach Berlin. Hi Mandy.
Hi, Hallöchen.
Hallöchen. Hallöchen. Du bist ja Jutrup. Ja, ist doch wunderbar. Hör mal, dann erzähl mir doch vielleicht erstmal, wie bist du denn zum Busfahren gekommen? Wieso hast du dich für die Ausbildung entschieden?
Ja, es ist ganz einfach. Also bei mir hat es relativ jung angefangen, so mit 3 Jahren. Wo ich 3 Jahre alt war, weil habe ich schon angefangen, Modellbusse zu sammeln und alles, was jeweils mit Bus und Bahn zu tun hat. Und da hat sich halt in dem späteren Alter halt herausgestellt, dass ich Busfahren werden möchte und habe das auch in die Tat umgesetzt.
Ach ja, krass, sehr zielstrebig. Da wusstest du ja wirklich schon sehr früh, was du werden willst.
Ja, extrem früh, wenn man das so sagen darf.
Und du klingst jetzt so gut drauf, also hast du es scheinbar auch nicht bereut. Macht's dir Spaß?
Ich liebe diesen Beruf. Nee, ich bereue keine einzige Minute. Null.
Was ist denn so toll daran?
Ich liebe es einfach, große Fahrzeuge durch die Gegend zu fahren. Weil das ist einfach ein anderes Gefühl. Du hast Kontakt mit Menschen und man kann sich auch mal so ein bisschen untereinander austauschen. Die Erfahrung mit den Kollegen kann man sich austauschen und es macht einfach Spaß.
Ja, da will ich jetzt gar kein Wasser in Wein schütten, aber Kontakt mit Menschen kann ja auch mal schwierig sein, ne?
Also wenn es kann schwierig sein, ja. Ist richtig. Hatte ich auch schon meine ein und andere Dinger da gehabt, aber zum Großen und Ganzen musste ich einfach wirklich feststellen, dass zu 80% der Fahrgäste wirklich top drauf sind.
Ja, und wenn nicht, wie gehst du denn damit um? Erzähl mal vielleicht so ein Beispiel, irgendeine Situation.
Ja, wenn jetzt jemand zu mir nach vorne kommt und mich anprobelt, weil ich jetzt Verspätung habe oder so, dann werde ich denen das auch schon ein bisschen erklären können, warum, wieso, weshalb. Und so, ich versuche, denen die schlechte Laune wieder sozusagen rauszureden.
Dann mit dem sonnigen Gemüt sollte das ja kein Problem sein. Ja, ist auch wahrscheinlich echt so eine Einstellungssache, dass man sich da auch nicht auf die Palme bringen lässt, ne? Von der schlechten Laune von anderen Menschen. Sind auch irgendwie so Sicherheitsaspekte, spielt das eine Rolle für dich? Also kriegst du da irgendwie, bist du darauf vorbereitet, dass da dir auch mal jemand körperlich echt blöd kommen könnte?
Sowas kann durchaus mal passieren, aber da muss wirklich was Heftiges sein und... Also ich hatte so eine Situation Gott sei Dank noch nicht gehabt. Ich habe es bis jetzt immer so geschafft, ohne so eine Sachen, ohne körperliche Angriffe oder sonst irgendwas.
Hast du denn viele Kolleginnen eigentlich bei dir oder bist du da schon eine der wenigen?
Also es gibt schon mehrere.
Gar nicht so unüblich.
Wie man denkt, aber es sind schon einige.
Mhm. Und ja, Schichtdienst hast du aber schon, ne?
Ja, ich mache frühs, nachmittags, also ich mache alles durch.
Geht aber auch in die Knochen.
Das geht... Ja, ganz schön auf die Knochen manchmal, ja, ist richtig. Aber mal ganz ehrlich, ich habe mir den Beruf ausgesucht, also muss ich da auch in den sauren Apfel beißen.
Ja, sehr pragmatische Einstellung. Aber du bist auch noch sehr jung, ne? Wie alt bist du, Anfang 20?
Ich bin 21.
Meine ganz indiskrete Frage, wir reden ja gerade über Mindestlohn, der jetzt kommen soll für Auszubildende. Was verdienst du oder was hast du im ersten Auszubildenjahr bekommen, im ersten Ausbildungsjahr?
Das habe ich nicht mehr im Kopf.
Nee, echt nicht?
Nee.
Auch was?
Weil so ein... Hi, Papa! So ein Mindestlohn haben wir, Mindestlohn, ja, wir haben festen Azubi-Gehalt, aber der kann halt auch mal variieren durch die Zulagen, die wir auch teilweise kriegen.
Okay, also nee, da will ich dich auch nicht auf einen Euro festlegen, aber jetzt so im Schnitt, was kommt da bei rum?
Ah, ja, möchte ich jetzt nicht sagen, aber schon genug.
Okay, gut, nee, muss ja auch nicht, aber wenn du jetzt hörst, 515 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ist das dann was, wo du sagst, ja, kann man mit leben? Das ist ja das, was die Bildungsministerin vorschlägt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Berufsfeld sage ich, ja, ist es okay, weil ich muss ja dazu mit einberechnen, die Firma bezahlt mir Pkw-Führerschein, bezahlt mir Busführerschein und das kostet ja auch nochmal richtig massiv Geld. Und deswegen würde ich mich an meiner Stelle da nicht beschweren, weil Hauptsache wenigstens etwas haben als gar nichts.
Hast du von Anfang an eine eigene Wohnung gehabt oder lebst du zu Hause?
Nee, ich lebe zu Hause.
Weil egal, ob das jetzt 3,50 Euro mehr sind oder weniger, aber Mieten in Berlin haben wir alle schon mal gehört, dass die jetzt nicht geringer werden gerade, ne?
Ja, die werden immer höher.
Ja, da braucht man dann auch schon ein Elternhaus, das einen unterstützt.
Ja, meine Eltern unterstützen mich trotzdem, wo sie können auch.
So, und jetzt hast du ja morgen... Habe ich vorhin gehört im Vorgespräch. Erstmal deine Abschlussprüfung. Das finde ich ja tough von dir, dass du trotzdem Zeit für mich hast. Du bist da so gar nicht nervös?
Ich bin da sowas von nervös. Sowas von.
Hört man dir gar nicht an?
Nee, aber ich laufe die ganze Zeit hin und her durch die Bude, um welche Weise machen soll.
Sehr gut, dass wir beide uns hier ein bisschen zusammen ablenken können. Was steht denn da morgen an? Wie muss ich mir so eine Prüfung vorstellen?
Naja, es ist eine schriftliche Prüfung. Ach, da wird alles Mögliche abgefragt über Personenbeförderungsgesetz und BO Kraft und alles so eine Dinger. Fahrzeugtechnik, Sozialkunde, von allem bisschen auch Schienenfahrzeuge und alles sowas wird abgefragt, ja.
Ja, dann drücke ich dir die Daumen morgen. Schaffst du schon.
Ja. Wird schon.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ciao, morgen viel Glück.
Danke, danke und schönen Tag selber. Ciao, ciao.
Schönen Tag dann auch in die große Runde. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum Schluss. Feedback wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Tschüss.